Am kalten Wintertag im Konzentrationslager Liebe Rose in Schlesien. Und da war ein 14-jähriger Junge und er stand mit seinem Vater und dessen Freunde in einer Ecke in der Baracke und sie feierten den Beginn des jüdischen Lichterfestes. Und der Vater, der zündete in einer selbstgeformten Tonschale, zündete er einen Docht an, der in der Tagesration Margarine lag. Und als der Knabe, der Junge das sah, dann protestierte er, das ist Verschwendung. Und da antwortete ihm sein Vater, weißt du und ich, wir haben gesehen, dass es möglich ist, bis zu 3 Wochen ohne Nahrung zu leben. Und einmal haben wir fast 3 Tage ohne Wasser gelebt, aber du kannst keine 3 Minuten ohne Hoffnung leben. Und die beiden überlebten das KZ und den Krieg und haben dann diese Gegebenheit dann auch berichtet. Eine Geschichte, die zu unserem Jahresthema hoffnungsvoll passt, hoffnungsvoll in den Stürmen, hoffnungsvoll, wenn es schwierig wird, dürfen wir Hoffnung sein, weil wir einen Gott haben, der Zukunft und Hoffnung uns allen verspricht. Noch ein Zitat von einem unbekannten Autor. Man verliert vieles im Leben, doch verliere nie die Hoffnung. Denn ohne Hoffnung verlierst du dein Leben. Auch ein spannendes Zitat. Und dann war da der Bischof Cyprian von Karthago, das ist so einer der großen Kirchenväter, und er hat gesagt über sich selbst und über die Nachfolger von Jesus, also das geht jetzt auch uns an, und er hat Folgendes gesagt: Wir wollen, also wir Nachfolger von Jesus, wir wollen inmitten der Ruinen der Welt aufrecht stehen und nicht auf dem Boden liegen, wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Und vielleicht dachte ja dieser Bischof Cyprian bei dieser Aussage an das Volk Israel. Wir haben es in der Einleitung gehört. Vor mehr als 2600 Jahren lag nämlich die ganze Welt für die Israeliten in den Trümmern. Also da waren nur noch Trümmer da. Kann Mann oder Frau da noch Hoffnung haben? Kann da noch Hoffnung irgendwo wachsen aus den Trümmern heraus? Ja, wie kam es dazu, dass Israel in Trümmern liegt? Ja, über lange Zeit betete das Volk Israel lieber irgendwelche handgefertigten Götzen an und sie betete nicht Jahwe, den lebendigen Gott, an. Und das nennt die Bibel Sünde. Also die Israeliten sündigten, sie gingen eigene Wege. Das griechische Wort für Sünde meint ja Zielverfehlung, also nicht einfach nur so schwarze Punkte auf der Seele, sondern Zielverfehlung. Die Israeliten haben nicht das Ziel ihres Lebens erfüllt, nämlich Gott zu repräsentieren auf dieser Welt. Die Aufgabe des Menschen ist es grundsätzlich eben Gott in der Schöpfung zu repräsentieren und dann das Lob der ganzen Schöpfung Gott zurückzuspielen, ihm die Ehre zu geben. Das ist der Sinn des Menschen. Und weil Gottes Bundesvolk eben dieses Ziel verfehlte, also sündigte, wurde Israel im Jahre 597 vor Christus nach Babylon in die Gefangenschaft deportiert. Und das war immens, was da passierte. Ich meine, der Tempel und die Stadtmauern von Jerusalem, die waren dem Erdboden gleichgemacht, die gab es nicht mehr. Dann das Lob Gottes verstummte in ganz Israel. Im Tempel wurde Gott nicht mehr angebetet. Und das Volk Gottes repräsentierte Gott auch nicht mehr unter den Nationen. Hey, das war immens, was da passierte. Und nun sitzen eben die Juden in Babylon, an den Wassern von Babylon. Wir haben es gehört, Psalm 137. Und sie singen ihre Klagelieder und sie versinken irgendwo in Hoffnungslosigkeit. Da ist keine Hoffnung mehr da. Das können wir auch gut verstehen. Und liebe Gemeinde, ich glaube, übertragen auf heute, auch wir leben in einer ähnlichen hoffnungslosen Zeit. Als Nachfolger von Jesus sollen wir noch immer Gott in dieser Welt repräsentieren und ihm die Ehre geben. Das ist auch noch unser Ziel. Aber wir leben in einer Zeit, wo das gar nicht so einfach ist. Es herrscht im Moment irgendwo große Unsicherheit auf dieser Welt. Es herrscht Verwirrung in den verschiedensten Gebieten, große Verwirrung. Und die Symbole der Christenheit, die sind in unserer Gesellschaft zumindest, die sind auch am Boden. Ja, die Leute treten aus der Kirche aus. Es gibt heute mehr Leute, die sich zu keiner Kirche bekennen als Kirchenleute, also Leute, die sich zu einer Kirche bekennen. Und zum Teil treten die Leute auch aus, eben wegen sündhaftem Verhalten von Vertretern des Volkes Gottes. Und immer mehr Gotteshäuser werden auch umgenützt, auch in der Schweiz. Und das Lob verstummt immer mehr. Und Gottes erwählte Volk, also die Juden, die sind in einem Krieg verwickelt und die ganze Welt prügelt so gefühlsmäßig auf Israel ein. Und das Szenario eines dritten Weltkrieges wird offen diskutiert. Ja, wo ist denn Gott? Wo ist denn diese Hoffnung, die er verspricht? Was tut Gott? Wir würden alle sagen, ja, Gott ist schon da, aber was tut denn Gott? Und dazu kommen ja auch noch die persönlichen Herausforderungen, die wir alle kennen. Auch in unserem persönlichen Leben gibt es vielleicht Trümmer, Dinge, die zerfallen sind, Dinge, die in Trümmer liegen. Und eins hat mich ganz, ganz fest ermutigt, als ich mich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hatte. Und zwar, wenn wir auf die Israeliten blicken, die dort eben an den Ufern Babylons sitzen und klagen, ermutigend für mich ist die Tatsache, dass Gott diese Situation bereits vor langer, langer Zeit vorausgesehen hat. Ja, er hat das kommen sehen, dass das passiert, und er hat mit Hoffnung vorgesorgt für die Israeliten. Ja, 150 Jahre bevor die Israeliten nach Babylon verschleppt wurden, erhielt der Prophet Jesaja bereits eine prophetische Botschaft von Gott, um das Volk Israel während der Zeit in Babylon zu ermutigen, um dem Volk Hoffnung und Trost zu geben. Also 150 Jahre vorher hat Gott schon vorgesorgt. Gott weiß es. Gott weiß auch schon 150 Jahre vorher, wie es dir heute geht. So ist unser Gott. Er weiß es und er sorgt vor. Und dieses Kapitel, wo diese Prophetie drinsteht, das ist Jesaja Kapitel 40. Und es beginnt wunderbar mit den Worten, Jesaja Kapitel 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wir nehmen diesen Vers ja im Moment sehr auch für die Situation in Israel, dass wir die Israeliten trösten sollen. Und tatsächlich hat Gott diese Worte wirklich für die Israeliten gesprochen, und zwar für die Situation dort in Babylon. Aber natürlich können wir es auch für heute in Anspruch nehmen. Und dann lesen wir weiter und im Vers 9 bricht inmitten der Trümmer bricht plötzlich ein großer Jubel aus. Wir müssen das mal miteinander lesen. Jesaja 40, Vers 9. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist euer Gott. Und nochmal, wir müssen verstehen, die drei hier adressierten Namen, Zion, Jerusalem und die Städte Judas, die beschreiben eine komplett hoffnungslose Situation. Ja, die Davidsburg auf dem Berg Zion, die ist da ohne König. Der König wurde verschleppt. Jerusalem, oder freu dich Jerusalem, Jerusalem steht da ohne Tempel. Und die Städte Judas, die sind da ohne Volk. Ja, welchen Grund gibt es denn da zur Freude? Freue dich, heißt es. Es beginnt mit Zion, du Freudenbotin. Und das griechische Wort für Freudenbotschaft heißt Evangelium. Das Evangelium ist der Grund der Freude, dazumal schon. Und der Inhalt des Evangeliums wird bei Jesaja in drei Siehe beschrieben. Wir wollen das miteinander lesen. Eben, sagt den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Und dann weiter, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Und dann das dritte, siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Und das dreifache wiederholte siehe, das zerreißt irgendwo die dichten Wolken der Hoffnungslosigkeit. Und in der Bibel hat eine dreifache Wiederholung, das hat eine große Bedeutung und unterstreicht die Wichtigkeit und auch die Gewissheit der übermittelten Botschaft. Dreimal steht es hier, siehe. Das bedeutet, wir müssen hinschauen. Und ein Hinschauen ist gleichzeitig auch ein Wegschauen von etwas. Also hinschauen zu Gott, weg von den Trümmern hin zu Gott, siehe. Und ist noch ein wichtiger Hinweis zu dieser Prophetie oder Prophetien im Allgemeinen häufig. Der Prophet Jesaja hat hier an dieser Stelle, wie auch an vielen anderen Stellen seines Buches, hat er eine mehrdeutige Prophetie erhalten. Also er hat hier schon die Rückkehr aus dem babylonischen Exil gesehen, da wird es Hoffnung geben. Er hat aber auch gleichzeitig das erste und das zweite Kommen von Jesus Christus gesehen. Und wir werden das noch miteinander anschauen. Aber wir müssen sehen, in der Bibel gibt es eine Steigerung von Hoffnung. Das beginnt klein, aber die Hoffnung steigert sich bis am Ende dieser Zeit. Da gibt es immer mehr Hoffnung. Und wir leben ja jetzt in diesem Zeitspektrum auch zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem zweiten Kommen von Jesus. In diesem Zeitspektrum leben wir. Und auf diesem Hintergrund dürfen wir eben dieses Evangelium nach Jesaja auch für uns in Anspruch nehmen. An den Ufern des Nussbaumersees, an den Ufern des Mühlebachs oder bei uns an den Ufern des Rheins. Das gilt auch für uns, diese Verheißungen. Siehe, liebe Leute aus Stammheim, liebe Leute am Mühlebach, da ist euer Gott. Er ist da. Und wir wollen jetzt diese drei Siehe miteinander etwas genauer anschauen. Eben das erste. Siehe, da ist euer Gott. Und die Exiljuden in Babylon, die waren ja zutiefst deprimiert. Und die gingen ja davon aus, dass Gott sein erwähltes Volk verworfen hat. Und jetzt finden wir hier dieses persönliche Fürwort. Siehe, da ist euer Gott. Es ist einem solchen Gedanken, dass Gott sein Volk verworfen hat, setzt die frohe Botschaft euer Gott, dein Gott entgegen. Ja, Gott ist immer noch euer Gott ist da, unser Gott ist da, dein Gott ist da, das ist die Botschaft. Und in Jesus, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, in Jesus wurde ja diese Tatsache sogar Fleisch und Blut, die Hoffnung hat sich gesteigert. Und Jesus wurde auch Immanuel genannt, Gott mit uns, Gott ist da durch Jesus Christus. Und dann ging es noch weiter, an Pfingsten wurde, da ist euer Gott nochmals erweitert durch den Heiligen Geist, der dann zu uns kam und in uns lebt, Gott ist immer da. Es gibt Hoffnung und Trost in den Trümmern. Warum? Weil Gott da ist. Das spreche ich auch euch allen heute Morgen zu. Siehe, dein Gott ist da. Das ist das Evangelium. Wir wollen noch weitergehen, eben Pfingsten Gott in uns. Und dann heißt es, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Und manchmal, wenn wir ja in unser Leben schauen oder wenn wir in die Welt hinausblicken, kann es irgendwo den Anschein machen, dass Gott schweigt, dass er irgendwo nicht mehr unter uns wirkt oder dass er seinen starken Arm zurückgezogen hat. Aber die frohe Botschaft sagt, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig. Und ich möchte euch Jesaja 40, die Verse 12 bis 18 vorlesen, was Gott zu diesem Gedanken sagt, dass er irgendwo nicht am Wirken ist. Jetzt müsst ihr mal hören, was hier steht. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Ja, wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Ja, wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft? Der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker sind vor ihm wie nichts. Mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Hey, so groß ist unser Gott. Das sind Worte Gottes. So groß ist dein Gott. Und seht ihr, Gott hat gewaltig gewirkt. Gewaltig hat Gott das Volk Israel dann wieder von Babylon nach Jerusalem geführt. Wer hätte das gedacht? Da hat niemand mehr daran geglaubt, aber Gott hat es möglich gemacht. Aber die Prophezeiungen erfüllen sich noch weiter. Gott hat weiter mächtig gewirkt. Gott kam in Jesus Christus auf diese Welt. Siehe, da ist Gott, er kam. Und seine Herrschaft durch den Sohn ist angebrochen. Und dann gab es ja, als Jesus auf dieser Welt war, gab es gewaltige Zeichen und Wunder. Und gewaltig war auch seine Auferstehung. Sein mächtiger Arm ist stärker als der Tod. Also Gott hat den Tod überwunden. Und seit Auffahrt sitzt Jesus im Himmel auf dem Thron. Er setzte sich ja bei seiner Krönung, bei Auffahrt auf den Thron, um als Herrscher und Richter mit aller Autorität, die er besitzt, über alles zu herrschen. Das lesen wir in Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus ist jetzt am Herrschen, er sitzt auf dem Thron. Und immer wieder dürfen wir auch heute Zeichen seiner Herrschaft erfahren. Oder seit Auffahrt, seine Herrschaft hat begonnen. Und wir dürfen das immer wieder auch heute noch erleben. Immer dann, wenn der Heilige Geist durch uns auch etwas bewegt. Und wir sehen, hey, da ist Gott am Werk. Zum Beispiel, wenn wir Vergebung erfahren. Oder wenn es Versöhnung gibt. Oder wenn es Wiederherstellung von etwas gibt, dann sehen wir, siehe, da ist Gott am Werk. Oder wenn Gott zu einem persönlich spricht, ich hatte vor 2 Wochen, hatten wir Abenteuergebet in Stein am Rhein und da haben wir so eine Übung gemacht, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich hatte da keine große Erwartung, dass Gott jetzt spricht. Und plötzlich kam da so ein Wort in mein Leben. Und das hat mich so stark ermutigt. Ich habe gemerkt, ja, Gott ist wirklich da. Und er ermutigt mich jetzt in einer Situation. Und ich habe mal erleben dürfen, das war auch super in Moldawien. Ich war Missionar und wir haben da ein Camp gemacht mit vielen Jungs. Und ein Junge hatte sein Bein kaputt. Und ich durfte da für ihn beten um Heilung und er wurde im gleichen Moment, ist sein Bein plötzlich wieder gesund gewesen. Siehe, da ist Gott, er ist am Werk. Und dieser Junge hat dann am Abend sein Leben Jesus Christus übergeben, weil er ihn erfahren hat, er hat gemerkt, Jesus ist da, er ist am Werk. Und auch persönlich durften wir in der Familie, durften wir auch Heilung erleben letztes Jahr. Meine Tochter, die hatte ganz starken, wenn man allergisch ist gegen Pollen, Heuschnupfen, genau, Heuschnupfen hatte sie. Und nach einem Gottesdienst, das war bei uns, kam jemand, der hat über Heilung gesprochen und hat dann für meine Tochter gebeten. Und ab diesem Moment hatte sie keinen Heuschnupfen mehr. Siehe, Gott ist am Werk, immer wieder, nicht immer, wir sehen es nicht immer, aber immer wieder ist er am Werk. Siehe, da ist Gott. Und wir beten ja, dass wir Gott mehr erfahren dürfen. Wir sehnen uns danach, das kommt auch zum Ausdruck, Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott ist da und immer wieder dürfen wir merken, dass seine Herrschaft angebrochen ist. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Biblische Hoffnung geht ja noch weiter. Ja, wir hoffen nicht nur auf Heilung von Heuschnupfen, oder? Wir hoffen nicht nur auf ein langes und gesundes Leben, sondern wir hoffen auf das Ende des Sterbens. Wir hoffen auf ewiges Leben. Wir hoffen auch nicht nur auf ein bisschen Frieden in Israel. Wir hoffen nicht nur auf ein bisschen Frieden in der Ukraine, sondern wir hoffen auf das Ende aller Gewalt. Micha 4,3 heißt es, dass die Schwerter werden zu Pflugscharen gemacht. Das ist unsere Hoffnung, es geht noch weiter. Siehe, da ist Gott der Herr und er kommt gewaltig. Und das werden alle Menschen einmal sagen, dort sind wir noch nicht, aber alle Menschen werden das einmal sagen, wenn Jesus Christus wiederkommt, in aller Macht, wenn er sichtbar wiederkommt und seine Herrschaft antreten wird, wenn sein Arm wirklich regieren wird und sein Reich endgültig aufgebaut wird und sich die Prophezeiung von Jesaja ultimativ und vollständig erfüllen werden, dann werden alle sagen, siehe, da ist unser Gott. Siehe, da ist Gott und er kommt gewaltig, immer wieder und er wird gewaltig kommen. Und dann das nächste siehe noch. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Ja, Gottes Plan, die ganze Weltgeschichte, die Erwählung Israels, seine großen Taten, sein unermüdliches Reden durch die Propheten, seine Arbeit, all das scheint an den Ufern Babylons irgendwo vergeblich zu sein. Es ist nichts mehr da von dem, was er getan hat. Aber seht ihr, der Trümmerhaufen Jerusalems und das Häuflein der Verbannten sind eben nicht das Endergebnis. Das Endergebnis der Heilsgeschichte sind niemals Trümmer und nur ein Häuflein, sondern ein großes Volk, das Gott sich erworben hat. Und seht ihr, die Juden, die sind nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Und zu gegebener Zeit wird ganz Israel gerettet werden. Wir lesen das in Römer 11, 26, ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Aber Gott wird ganz Israel retten. Aber zu den Israeliten kommt eben noch ein anderes Volk von Menschen dazu, aus allen Nationen, aus allen Ländern, aus allen Sprachen, die Gott durch Jesus Christus als sein Volk erworben hat. Ja, mehr noch, nicht nur zu seinem Volk, sondern zu seinen Kindern erworben hat. Und dazu dürfen auch wir zählen. Frage, hat Gott dich schon erworben? Gehörst du zu diesem Volk? Hast du Ja gesagt zu dem, was Jesus für dich getan hat? Gehörst du zu diesem großen Volk? Und ich möchte uns alle heute ermutigen, egal wie auch die Situation heute aussieht, in deinem Leben, in unserer Kirchenlandschaft, in unserem Land, in unserer Welt, Gott kommt ans Ziel. Und das Ende ist kein Trümmerfeld, sondern Wiederherstellung, Hoffnung und Zukunft. Und somit glaube ich, dürfen wir auch lernen, wir dürfen lernen, eben hoffnungsvoll unterwegs sein inmitten der Trümmer dieser Welt, indem wir unsere Augen immer wieder auf Gott ausrichten. Ja, wie können wir das lernen immer mehr? Jetzt ein entscheidender Punkt, das Volk Israel, Gott hat das Wunder gemacht, das Volk Israel zog dann wieder nach Jerusalem zurück. Und der entscheidende Punkt eigentlich bei der Rückkehr war, dass sie den Tempel wieder aufgebaut haben. Und der Tempel ist ja eigentlich so der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Das ist so der Gedanke des Tempels. Dort begegnet man dem Himmel, dort begegnet man Gott. Und wo Gott ist, wo Gott wohnt, dort ist immer Hoffnung und auch Segen. Doch nach der Rückkehr nach Jerusalem ging die Arbeit am Tempel nur schleppend voran. Oder? Gott hat alles gemacht, sie kamen zurück, aber nur schleppend haben sie dann den Tempel aufgebaut. Und mehrfach mussten die Propheten, oder? Verschiedene Propheten kamen und haben gesagt, ihr müsst den Tempel aufbauen, das ist das Wichtigste. Einmal sprach Gott zum Beispiel durch den Propheten Haggai, müssen wir mal miteinander lesen. Ihr habt viel erhofft, oder als ihr zurückgekommen seid, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich noch fort. Ja, warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen, weil mein Tempel verwüstet daliegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Hey, wir sehen hier Hoffnung und Segen im Leben eines Menschen hat ganz viel mit dem Tempel Gottes zu tun. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Vers für uns ist. Und damit meine ich jetzt, dieser Vers wird manchmal ein bisschen missbraucht, sage ich mal. Oder wird das auf die Gemeinde, oder? Das ist die Gemeinde, wir müssen Geld geben, dass die Gemeinde eben bauen kann und so. Aber ich glaube, es geht hier nicht in erster Linie um die Kishona Stammheim oder um die Viva-Kirche Stein am Rhein. Ich denke, wir müssen hier an die erste große Tempelerweiterung denken. Wieder, Jesus kam ja auf diese Welt. Und er selbst sprach davon, dass er den alten Tempel niederreißen wird und in 3 Tagen einen neuen Tempel aufbauen wird. Johannes 2,19. Und dabei sprach er nicht über den irdischen Tempel, sondern er sprach über sich selbst. Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden und er wurde so zum neuen Tempel für uns. Wer sein Leben Jesus anvertraut, bei dem berühren sich Himmel und Erde. Jesus ist unser Tempel. Wer sein Leben Jesus anvertraut, wird mit dem Heiligen Geist beschenkt. Und wie gesagt, diese Person wird zu einem Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6,19. Und jetzt ist der Punkt, wir sollen uns um diesen Tempel kümmern. Um diesen Tempel müssen wir uns kümmern. Denn daraus fließt Hoffnung und Segen in unser Leben hinein und darüber hinaus. Jetzt meine Frage an dich heute Morgen, wie sieht dein Tempel aus? Wie sieht dein Leben mit Jesus aus? Darum müssen wir uns kümmern. Und auch da geht es noch weiter. Nach dem zweiten Kommen von Jesus, auf das wir noch warten, wird der ultimative neue Himmel und die neue Erde offenbart. Und diese neue Schöpfung wird dann selbst wie ein Tempel designt sein. Und Gott wird darin nicht in den Menschen wohnen, sondern er wird sichtbar bei den Menschen und mit den Menschen wohnen. Das wird gewaltig sein. Und dann wird sich auch die Prophetie von Jesaja eben endgültig in und in vollem Maß erfüllt haben. Dann werden wir alle miteinander sagen, siehe, da ist Gott, da, wir leben mit ihm zusammen. Und das waren jetzt, oder das sind so große Worte, hoffnungsvolle Worte. Ich hoffe, wir können da etwas draus nehmen. Und vielleicht sind es auch Worte, die uns in gewissen Situationen auch überfordern. Siehe, da ist Gott, der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen und so weiter. Aber jetzt lesen wir im Jesaja 40 auch, dass er eben gleichzeitig auch der gute Hirte ist. Wir lesen, er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Hey, unser Gott ist heilig, er ist herrlich, er ist gewaltig, er ist herrschend. Aber unser Gott ist auch sanft, mitfühlend und unterstützend. Ja, so ist Jahwe, so ist unser Gott. Egal wo du bist heute Morgen, Gott geht den Verirrten nach. Er nimmt auf die Müden Rücksicht und er trägt das Schwache. Und Kinder und Mütter erachtet er offensichtlich als besonders schützenswert. Das sagt das Bild von den Lämmern, die er im Arm trägt und auf seinem Schoß hält und von den Mutterschafen, die er behutsam führt. Und vor 3 Wochen waren noch Herbstferien, wir waren als Familie im Tirol wandern und unsere Kinder, die eilten da voraus, die Berge hoch. Aber dann kam so dieser Moment, wo unsere Kinder müde wurden oder das Gelände auch zum Teil gefährlich wurde. Und ab diesem Moment nahmen wir Eltern unsere Kleinste in den Rucksack hinein und die anderen führten wir an der Hand. Und ich glaube, genau so ist unser Gott. Gott begegnet einfühlsam den Grenzen seiner Kinder. Und ich glaube, auch unter uns heute Morgen gibt es Leute, die sind irgendwo am Ende ihrer Kräfte. Und die sind auch überfordert. Einige leiden an Krankheit und Schmerzen, am Zerbruch einer Beziehung vielleicht, leiden am Älterwerden, an Problemen am Arbeitsplatz, schlaflose Nächte. Hey, Gott ist da. Und er sieht es und er begegnet dir wie ein Hirte in deiner Not. Und unser Bild eines Hirten ist eher romantisch und verklärt. Wie bringen wir das zusammen? Ich glaube, Gott ist eben nicht nur der süße Hirte, sondern er ist der kräftige Sohn der Berge, der mit Stock und Keule bewaffnet ist und mit wilden Tieren kämpft. Er kennt alle Wege, er kennt alle deine Wege. Er geht den Verirrten nach. Das Gefallene holt er mit seinem Hirtenstab aus der Felsspalte heraus. Und dieser Hirte ist für dich und er möchte uns allen Zukunft und Hoffnung geben. Und folgende Aussage von Jesus ist der Beweis dafür. Jesus sagt in Johannes 10,11, ich bin dieser gute Hirte. Und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ich gebe alles für dich. Jesus ist als guter Hirte so weit gegangen, dass er sein Leben für dich und mich gegeben hat. Und so einem Hirten, so einem Gott dürfen wir vertrauen. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, vielleicht auch wieder neu anvertraust, dann wirst du zum Tempel des allmächtigen Gottes und damit zum Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Wow! Ein Ort, an dem Gott wirken möchte, ein Ort, an dem Gott wiederherstellen möchte, ein Ort, wo Gott auch Trümmer wieder aufbauen möchte. Und das Wort von Jesaja in Kapitel 40 endet mit einer Verheißung und die möchte ich euch zusprechen. Gott, er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Ja, es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Das bin ich auch schon. Doch die, die auf den Herrn warten, die, die auf den Herrn schauen, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Amen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du genau so uns jetzt begegnest, dort, wo wir es brauchen, Herr. Ich bitte, dass du mit deiner Hoffnung in unsere Trümmer des Lebens kommst. Und ich bitte dich, dass wir unsere Augen auf dich richten dürfen. Auch in der Zeit des Lobpreises jetzt. Wir wollen auf dich schauen und deine Möglichkeiten sehen, deine Pläne sehen. Ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest und uns dort abholst, wo wir stehen. Siehe, dein Gott ist da. Und ich bitte dich, dass wir sehen dürfen, dass du uns die Augen des Herzens öffnest und dass wir dein Wirken und dein Wille jetzt schon sehen dürfen. Danke dir, begegne uns. Amen.